Herzlich willkommen zum Sport1 Corona Update. Heute mit Annabel Breuer.
Das Sport1 Corona Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Das Sport1 Corona Update geht in die nächste Woche. Mein Name ist Daniel Hör. Ich darf euch wie jede Woche durch diesen Podcast führen und muss euch leider mitteilen, dass der aktuelle Teil mit Matthias Becker bzw. Maximilian Migulets diese Woche ausfällt. Warum? Die beiden sind schwer damit beschäftigt, ihrer Hauptaufgabe hier im Sender nachzugehen, nämlich die Sport1.de und die Sport1-App am Laufen zu halten. Macht aber nichts, da könnt ihr alle aktuellen Informationen nachlesen. Den aktuellen Teil, den liefern wir dann nächste Woche in aller Ausführlichkeit dann wieder mit Matthias Becker nach. Diese Woche starten wir direkt mit einem sehr interessanten Interview mit Rollstuhl-Basketballerin Annabel Breuer und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Es ist ein besonderes Jahr, dieses Corona-Jahr, und wir haben schon über beispielsweise Beachvolleyballerinnen gesprochen, die parallel eine Musikkarriere, so möchte ich es mal formulieren, vorangetrieben haben oder das Studium weiter vorangetrieben haben. Und Studium ist ein gutes Stichwort, weil wir wollen heute mit jemandem sprechen. Die Dame hat das Studium vorangetrieben und zwar lange, lange Jahre parallel zum Sport, ist dazu jetzt ausgezeichnet worden mit einem bestimmten Stipendium, mit dem Sportstipendium der Deutschen Sporthilfe, und hat sich dabei unter anderem gegen Julius Thole durchgesetzt, den Beachvolleyball-Vize-Weltmeister. Und mit ihr wollen wir jetzt sprechen. Annabel Breuer, Rollstuhl-Basketballerin, Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics 2012, Silbermedaillengewinnerin 2016, also hoch dekoriert. Und herzlich willkommen im Sport1 Corona-Update.
Ja, hallo, danke.
Annabel, ich habe es schon angesprochen, du hast als erste paralympische Athletin tatsächlich dieses Stipendium der Sporthilfe gewonnen. Welche Bedeutung hat das für dich?
Eine sehr große Bedeutung. Also es ist eine sehr, sehr große Ehre und Wertschätzung für mich, weil ja, man spult eigentlich seinen Alltag einfach, also ich spule meinen Alltag halt meistens einfach so ab, ohne drüber nachzudenken, was ich eigentlich alles so mache. Und das hat jetzt erstmal so die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, was man eigentlich für einen Spagat täglich meistert.
Erzähl doch gerne unseren Hörerinnen und Hörern mal, um was es genau bei diesem Stipendium geht, was da genau bedacht wird sozusagen von der Deutschen Sporthilfe.
Genau, das Sportstipendium von der Deutschen Sporthilfe und auch von der Deutschen Bank unterstützt Sportler, also A-Kader-Athleten, die nebenher noch ein Studium machen und erleichtern quasi so den Sportlern, den Leistungssportlern den Alltag, indem sie eben einfach eine finanzielle Stütze geben, und man muss sich so halt keine Gedanken drüber machen, wie man halt überlebt quasi.
Im Rahmen der Verleihung und nach der Verleihung hast du dann darüber gesprochen, dass diese Auszeichnung und diese Vergabe des Stipendiums an dich, die ja das Prinzip war, dass über 45.000 Menschen in Deutschland konnten über soziale Netzwerke und die entsprechende Homepage wählen, und du wurdest dann letztendlich mit den meisten Stimmen bedacht, dass das ein wichtiges Zeichen auch für die paralympische Bewegung sei. Inwiefern oder wie genau meinst du das?
Also es ist ja schon ist so in der Gesellschaft verankert, dass Behindertensport eben nicht den gleichen Stellenwert hat wie, wir sagen immer, Fußgängersport, also Nicht-Behindertensport. Und dass diese Auszeichnung quasi mit meinen Mitstreitern, die ja sehr, sehr erfolgreiche Nicht-Behindertensportler sind, das ist einfach ein wichtiger Schritt quasi für den Behindertensport, weil man so eben ja die Gleichstellung vorantreibt, die die paralympische Bewegung eigentlich immer will.
Ich muss sagen, ich finde, du bist ja als Rollstuhlbasketballerin aktiv. Ich habe so ein bisschen natürlich gewühlt jetzt in deiner Vita und habe gesehen, du bist sportlich auch, also da auch super variabel unterwegs gewesen, als Rollstuhlfechterin vorher unterwegs und jetzt als Rollstuhlbasketballerin. Inwiefern ist das ein Prozess gewesen, da jetzt hinzukommen, wo du bist?
Ich habe das Rollstuhlfechten als Jugendlicher ausprobiert und auch relativ erfolgreich ausprobiert. Klar, man kann es als Prozess bezeichnen, weil ich Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war halt eine ganz andere Sportart wie Rollstuhlbasketball, weil man weiß eben, ja, ein Einzelsport ist und so konnte ich eben, ja, konnte mich eben ausprobieren und habe eben für mich selber gemerkt, dass mir der Teamsport einfach nochmal ein bisschen mehr Spaß macht, wo es Fechten auch sehr, sehr schöne Sportart ist. Und ja, man kann es als Entwicklungsschritt auf jeden Fall betrachten. Und manchmal vermisse ich Fechten sogar auch ein bisschen.
Gibt es irgendwie bestimmte Elemente aus dem Fechten, die du in den Rollstuhlbasketball noch mit einbringen konntest? Bestimmte Fertigkeiten vielleicht mit dem Stuhl oder bestimmte Bewegungen, die dir helfen?
Nee, also es ist eine ganz, ganz andere Sportart. Also beim Rollstuhlfechten ist man festgemacht, also der ganze Rollstuhl ist festgemacht. Man kann sich quasi nur mit dem Oberkörper bewegen. Also so von den Rollstuhlfahrfertigkeiten kann man da eigentlich nicht viel übernehmen, aber beim Fechten kommt es eben sehr auf, ja, Reaktionsgeschwindigkeit an und das hat mir auf jeden Fall, hilft ja im Basketball auch, wenn man eine schnelle Reaktion hat, das hat mir auf jeden Fall bestimmt geholfen.
Ich muss sagen, ich finde Rollstuhlbasketball auch eine unheimlich beeindruckende Sportart. Ich habe das selber mal ausprobieren dürfen, vor einigen Jahren mit Mareike Miller, deiner Nationalmannschaftsteamkollegin. Ich muss sagen, ziemlich, also unheimlich komplex in den Bewegungsabläufen. Ich habe mich bis auf die Knochen blamiert, also da kann ich jedem da draußen auch nur empfehlen, da mal reinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Wir wollen aber sprechen auch über den Spagat Sport auf der einen Seite und Studium, weshalb du dieses Stipendium ja auch erhalten hattest. Und da würde mich interessieren, als Nicht-Leistungssportler, der immer erst Studium, dann Beruf irgendwie nacheinander abgearbeitet hat, wie dieser Spagat funktioniert, weil es eigentlich, wenn man so will, zwei Fulltime-Beschäftigungen sind.
Ja, es ist schon, also es ist schwierig darüber zu sagen, wie es funktioniert, weil also ich mache es halt einfach. Ist halt schwierig dann zu beschreiben. Also ich kann ja mal meinen Tagesablauf beschreiben, wenn ich jetzt Uni habe. Also gerade habe ich Semesterferien, da ist es relativ entspannt. Ich gehe halt morgens, meistens gehe ich morgens in die Uni und wenn ich dann Pause habe, vielleicht so 2-4 Stunden, dann gehe ich ins Fitnessstudio, dann gehe ich wieder in die Uni, dann gehe ich heim, mache mir was zu essen und gehe dann ins Teamtraining. Also es ist schon ein sehr, sehr getakteter Alltag oder Tag dann ja, es ist wenig Zeit, sich zu erholen, das stimmt schon. Aber es ist halt wirklich auch, also es ist ja nicht das ganze Jahr über so. Also man hat ja auch schon relativ viel, Semesterferien haben wir ja viel als Student. Und da kann man schon Kraft auftanken. Also es ist schon machbar, aber gerade in den Phasen wie Klausurenphase sind sehr, sehr, sehr anstrengend. Und wenn man dann eben in beiden Bereichen eben nicht irgendwie weniger machen will, dann ist es schon sehr anstrengend.
Es gibt ja bestimmte Studiengänge, die extra auf Leistungssportler zugeschnitten sind. Wie ist das bei dir? Bist du auch in so einem speziellen Studiengang oder bist du an einer normalen Uni, normalen Hochschule und hast da aber irgendwie die Möglichkeit, Prüfungen vielleicht anders zu legen, damit das mit deinem Sportlerkalender einhergeht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Mal ja auch eine Terminkonfliktsituation auftritt.
Ja, also ich bin an einer ganz normalen Uni hier in Gießen. Und ja, also man wird jetzt nicht, also es ist auch so, dass nicht alle Dozenten oder die ganze Uni jetzt von meinem Leistungssport weiß. Das will ich auch irgendwie nicht. Und klar, es kommt immer zu Terminüberschneidungen eigentlich. Meistens im Sommer, wenn wir dann mit der Nationalmannschaft irgendwie im Trainingslager sind für 2-3 Wochen. Dann hat man natürlich Fehlzeiten und die muss ich dann ausgleichen. Also ich kriege da eigentlich nicht wirklich was geschenkt, so muss man sagen. Aber das mag ich eigentlich auch. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. Klar, man fände es schon schön, wenn irgendwie, zum Beispiel muss ich dann immer eine Ausgleichsarbeit schreiben, wenn ich eine wenn ich zu viel Fehltermine habe, da wäre es schon schön, wenn darüber hinweg gesehen werden würde manchmal, aber es ist eben schwierig, da eine Linie zu, also oder so eine Grenze zu ziehen für, es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die Flüchtlingsarbeit machen und das ist unglaublich wichtig und die müssen ja dann auch berücksichtigt werden. Also es gibt ja so viele verschiedene Gründe, wieso man Fehlzeiten hat. Und da ist es für die Dozenten bestimmt schwierig, irgendwie ja, Linien zu ziehen.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das teilweise auch ein wilder Ritt ist, sage ich jetzt mal, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Wenn ich das jetzt so raushöre, dann ist, du hast es ja schon selbst gesagt, der Alltag ist sehr getaktet. Inwiefern bleibt dann Zeit auch für Freundschaften, für Familie und dein privates Umfeld und das zu pflegen?
Ja, gerade in den Hochphasen von Uni und Basketball bleibt relativ wenig Zeit, weil wir dann meistens auch eben am Wochenende wegfahren auf Turniere oder Spiele. Aber da muss man sich dann ja ab und zu einfach die Zeit nehmen. Und gerade in den Klausurphasen oder in den Prüfungsphasen, da wissen aber meine Freunde und meine Familie auch, dass ich da relativ wenig ansprechbar bin. Aber nach der Zeit hat man schon Zeit und dann wird es eben nachgeholt. Also da muss man dann, ja, weiß nicht, da setze ich dann einfach die Priorität und sage, okay, das verschieben wir jetzt einfach auf nächsten Monat.
Okay, aber dann doch terminlich teilweise vielleicht anspruchsvoller. Also ist es dann eher so, dass sich Freunde und Familie nach dir richten müssen bei Terminen oder ist das dann schon so, dass man dann für sich keine Sonderstellung in Anspruch nehmen möchte?
Ja, doch, das ist meistens schon so, dass sich meine Freunde und Familie nach mir richten müssen. Aber die sind das schon gewohnt und das ist für die kein Problem. Und ja, klappt bisher ganz gut.
Ja, toi, 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 dass das auch weiterhin so klappt. Aber da bin ich, glaube ich, optimistisch und zu Recht optimistisch. Der Podcast und das Thema hier ist natürlich Corona. Sport 1 Corona-Update heißt das ganze Jahr. Und deshalb möchte ich gerne noch ein, zwei Fragen zu dem Themenkomplex stellen, weil ich mir so gedacht habe, gerade wenn man ein solch hohes Pensum hat, könnte ich mir vorstellen, dass diese Zeit des harten Lockdowns in ein oder anderen Moment vielleicht sogar wie so eine kleine Erholphase hat wirken können, im Sinne von, okay, jetzt kann ich gar nicht so viel Sport machen, jetzt kann ich mal ein bisschen runterfahren und meinem Körper auch eine Auszeit geben. Wie hast du das empfunden?
Ja, auf jeden Fall. Es war zuerst schwierig für meinen Körper, weil wir schon im Februar, März waren wir in der Playoff-Phase mit meinem Heimverein RSV Landil. Da wäre es jetzt gerade so in die Finalphase gegangen und da waren wir natürlich schon auf einem Top-Leistungslevel, so was den Körper betrifft und dann eben auf Null runterzufahren, das war erstmal schon anstrengend. Aber man hat dann so mit der Zeit war es schon so, dass ich es richtig genossen habe, halt nicht quasi ständig unter Stress zu sein. Ich habe ja auch das letzte Semester, da hatten wir ja noch keine Möglichkeit zu trainieren, habe ich eben nur die Uni dann gehabt und das war, habe ich gemerkt, dass es auch schon eigentlich anstrengend ist und dann habe ich gedacht, okay, wenn jetzt noch der Sport dazukommt, wie machst du das eigentlich? Die Corona-Zeit hat mir schon auf jeden Fall gezeigt, dass Auszeiten wichtig sind und dass ich eben ja mein Leben so ein bisschen auch runterfahren muss manchmal.
Das heißt, das nimmst du dann auch mit für den Alltag nach der Corona-Krise, so denn sie hoffentlich relativ schnell dann wieder mit entsprechenden, wahrscheinlich dann Impfstoffen ad acta gelegt wird. Da mittlerweile kann man ja sagen, es ist eine Entwicklung da, was das Thema angeht, aber es wird noch eine Zeit dauern. Aber nimmt man sich dann da schon vor, zu sagen, okay, irgendwann ist diese Kontaktbeschränkungsphase und diese Phase des immer noch eingeschränkten öffentlichen Lebens ist dann vorbei und es wird wieder normal weitergehen wie vorher. Macht man sich dann jetzt schon Plan oder machst du dir jetzt schon Plan, so möchte ich es danach strukturieren und das möchte ich vielleicht anders machen als davor in dem Zusammenhang Schule und Studium und Sport?
Ja, werde ich auf jeden Fall mitnehmen, quasi in die normale Zeit, wenn auch immer die wieder kommen wird, dass ich einfach weniger machen muss, um eben mir Pausen zu gönnen. Das habe ich auf jeden Fall jetzt gelernt. Und das werde ich auch schon jetzt im Wintersemester im kommenden machen und dann einfach ein bisschen weniger im Studium auch machen, falls eben nächstes Jahr Tokio stattfindet, dass ich mich da dann eben, dass ich mich quasi auf eins konzentrieren, so ein bisschen mehr konzentrieren kann. Das wäre dann eben der Sport. Und dass ich, dass man sich da dann einfach ein bisschen zurücknimmt im anderen Bereich.
Du sprichst schon an, Tokio 2021. Inwiefern hat es dich dann für dein Studium, wo du gesagt hast, du hast dann auch einen Fokus draufgelegt in diesem Semester oder im vergangenen Semester, inwiefern hat es dich da nochmal mental entlastet, früh zu wissen, okay, das Ganze wird verschoben um ein Jahr, ich muss mich nicht noch in irgendeiner Form 100% fit halten für diesen Sommer?
Ja, das hat mich schon sehr entlastet, oder ich habe eigentlich so geplant, dass ich eben fast gar nichts jetzt im Sommersemester, vergangenen Sommersemester mache, um mich eben auf Tokio vorzubereiten. Die Absage von Tokio war zum Glück so früh, dass ich eben da dann noch ein bisschen mehr Kurse belegen konnte, sodass eben das Sommersemester jetzt nicht ganz umsonst war. Ja, also das hat mir schon sehr geholfen und man konnte dann einfach so ein bisschen nebenher Fitnesstraining machen, um sich eben fit zu halten. Aber der ständige Druck, dass man jetzt sich vorbereiten muss und trainieren muss, der war eben nicht da. Ja.
Ein sehr interessantes Gespräch, wie ich finde, neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Wie planst du denn, wenn das Studium abgeschlossen ist? Ich weiß jetzt nicht, du bist im Master Psychologie, ich habe jetzt nicht präsent, wahrscheinlich kannst du das gleich sagen, wie lang du noch planst zu studieren. Ist dann erstmal nur Sport bis zum Karriereende, dann Arbeitseinstieg oder dann quasi die nächste Doppelrolle, wenn man so will, Einstieg ins Berufsleben parallel zum Sport? Wie ist da die Planung?
Also mein Master würde jetzt noch 2 Jahre gehen, weil ich jetzt noch, weil ich ein bisschen weniger mache und es ein bisschen hinauszögere wegen Tokio. Und dann ist eigentlich geplant, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich erst noch ein bisschen nur Basketball spiele, bevor es dann in die Arbeitswelt geht. Ich will auf jeden Fall nicht arbeiten und Sport zusammen machen, weil das ist wirklich viel zu anstrengend. Wenn man einen 8-Stunden-Tag hat, den man arbeiten muss, sobald ich dann anfange zu arbeiten, werde ich dann den Leistungssport wahrscheinlich an den Nagel hängen.
Respekt an der Stelle auf jeden Fall schon mal für das Doppelpensum, was du die letzten Jahre fährst und zu Recht auch ausgezeichnet wurdest von der Deutschen Sporthilfe mit dem Sportstipendium. Vielen Dank für das interessante Gespräch und alles Gute für Studium, Sport und dann hoffentlich Tokio 2021.
Ja, danke schön.